So, da bin ich. Wir basteln heute nicht mit unserer Linux-Kiste weiter, sondern wir schwätzen ein bisschen, gucken ein paar Videos und reden über Zeug. Ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Ich bin ja bloß noch ungefähr 2 Stunden da. Chat, soll ich euch mal was erzählen? Also bei mir auf der Arbeit geht's gerade irgendwie echt rund. Also nicht nur, dass ich in 3 Monaten, also nee, stimmt, das sind ja gar nicht mehr 3 Monate, in 2 Monaten weg bin. Also 31.3., also in zwei Monaten bin ich quasi weg. Erster Monat ist ja schon mehr oder weniger wieder rum. Fast schon rum. Also nicht nur, dass ich weg bin, ein Kollege von mir weg ist, noch ein Kollege von mir weg ist und insgesamt, Leute, ich habe eine Zahl gehört, haltet euch mal fest. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das offiziell ist. Ich habe das um 3 Ecken, wahrscheinlich, vielleicht, also die Chance, dass es sich ausgedacht ist, ist genauso groß, wie das es stimmt. Ich habe gehört, dass rund 140 Leute Ende letzten Jahres aus der IT, beziehungsweise IT ist ja bei uns, also alles, was zu dieser extra IT-Firma gehört, das ist ja schon ein bisschen größer. 140 Leute sind abgehauen. Also ich war nur einer von vielen. Muss ich euch mal vorstellen, um die 140 Leute. Das ist wirklich eine Menge. So, zumindest nicht nur das. Heute habe ich von meinem Teamleiter erfahren, dass er... Wie groß ist die Belegschaft? Ja, ich kann es euch nicht genau sagen. Weil die haben das ja aus steuerlichen Gründen so gemacht, dass es für IT so eine extra Firma gibt und dann nochmal eine extra Firma, dann irgendwie so ein extra für irgendwelche Publikationen extra. Da blickst du nicht durch. Ich weiß nicht, ob die 140 insgesamt waren oder IT. Ich vermute IT. Also wir sind... Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie viel... Nee, wobei, nur IT kann ich sein, wenn ich mir recht überlege. Das muss insgesamt sein. Insgesamt. Allerdings ohne so das Kerngeschäft, also ohne jetzt irgendwie so Außendienstmitarbeiter und sowas. Also quasi nur Leute, die da auch in Frankfurt in diesem Hauptgebäude sind. 140 Leute, oder um die 140 Leute. Das muss insgesamt gewesen sein von... Ich weiß es gar nicht, so um... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel und wie das wo wieder zugehört. Aber 140 klingt erst einmal zumindest nicht wenig. Es muss deutlich mehr gewesen sein, als die Jahre zuvor, was ich gehört habe. Und an dem Tag, wo ich die Kündigung abgegeben habe, oben war... Also wir haben die ja zu zweit oben abgegeben. Wir waren auch nicht die Einzigen. Das hast du der Personalabteilung angemerkt. Und nächste Woche habe ich mein... Zahltet euch mal fest. Wie heißt das? Austrittsinterview, glaube ich. Jetzt gucken, irgendwann im Februar ist das. Mein Austrittsinterview habe ich nächste Woche. Nee, übernächste. Übernächste Woche. Da wird ausgetreten. Das hört sich fast wie, als muss ich mal in die Ecke pingeln. Ja, das klingt so, als muss man mal kurz irgendwo das Bein heben an irgendeiner Ecke. Firma nur loben? Ne, ich sag denen, was Sache ist. Ich sag denen, dass mir Homeoffice auf den Sack gegangen ist. Dass so oft angekündigt wurde, die und die Dinger wollen sie ändern. Und im Endeffekt haben sie es ja nie gemacht. Gibt ja durchaus einige Punkte, die mir auf den Keks gehen. Ich werde es denen sagen. Ich meine, heute hat man auch zum ersten Mal so richtig realisiert, glaube ich, dass ich bald weg bin. weil ihnen aufgefallen ist, ja, das macht ja dann gar keiner mehr. Da dachte ich mir so, ach, ist das wirklich so? Hätten wir ja gar nicht dran denken können, schon vor irgendwie einem halben Jahr oder so, als ich gesagt habe, bald bin ich höchstwahrscheinlich weg. Fällt jetzt erst auf, so, ach wie, ja, wirklich? Also, mach Dinger, kommt da wirklich, ist das echt so? Oh Mann. Naja. Und ja, und was noch dabei kommt, heute habe ich um 2 Ecken gehört, dass wohl mein Chef also mein jetziger Chef, wohl auch aufhört. Also sprich, also mein jetziger Chef hört auf und mein Chef davor, der hat ja auch aufgehört. Also Führungskräfte bei dem Laden, die machen es nicht lange, ja? Ja, der oben drüber hört auch auf. Die haben alle keinen Bock mehr auf den Kram, Alter. Das ist echt der Wahnsinn. Die werfen alles Handtuch. Ich weiß jetzt noch von einem, der Mitte des Jahres abhaut. Bei dem hat das mit Ende bis Ende letzten Jahres kündigen nicht mehr hingehauen. Der haut Mitte nächsten Jahres ab. Also, ganz im Ernst, das sieht echt, da sieht's wirklich gerade sehr düster aus. Aber ich sage euch, die überleben das ohne Probleme, ist kein Ding. Ja, die werden entweder es einsehen und ein paar Sachen verbessern, die Leute komplett mit Geld zuscheißen. Doof, dass ich dann schon weg bin, aber gut. Oder es geht so den Bach runter, dass man sich nur noch zu helfen weiß, indem man irgendwelche super teuren Dienstleister kauft, die mega viel Geld kosten und das für einen machen. Was auch immer, ist nicht mein Problem. Ich werde das natürlich weiter ein bisschen verfolgen, so interessiert mich ja schon, wie es weitergeht. Ich war jetzt über 10 Jahre bald dort, also nicht so, dass ich das morgen aufhört zu interessieren. Und ich kenne ja auch noch ein paar Leute, ich werde mir da sicher ab und zu mal erzählen lassen, so ohne Details zu verraten, so was denn da jetzt abgeht. Das Schöne ist, ich bin ja nur 800 Meter Luftlinie weg, also ich gehe sicherlich mit den ein oder anderen nochmal was futtern, so mein 1 bis 14-tägigen Anwesenheitstag vor Ort. Das ist so geil. Heute habe ich es wieder mitgekriegt, was sie da für einen Geschiss machen, Alter. Das ist Wahnsinn. Und bei meinem neuen Job ist einfach ein Tag die Woche Anwesenheit oder eventuell 14 Tage, aber die wollen es nicht besser dort, wo ich aktuell bin. Die wollen, dass alle Leute wegrennen. Wie gesagt, ich kann es mir anders erklären. Naja, gut. So viel dazu. Oh, mich juckt's. Was ist das am Rücken? Ich komme da dran. Hast du das Video gesehen? Pax. Ich sag mal lieber Toni. Ich glaube, das ist das, was davon der Name ist. Hast du das Video geguckt? Und wieder Stream. Ja. Aber heute kein Linux-Bastelzeug. Heute gucken wir ein paar Videos und schwätzen ein bisschen. Wie waren eigentlich eure Abschlussprüfungen? Ich habe gehört, es gibt ein paar Leute, die Abschlussprüfungen hatten. Ne, du warst das doch hier, oder? Warst du das nicht? Das kann ich nicht aussprechen, aber der Name, den habe ich schon mal gesehen hier. Und ich glaube, da ging es um Abschlussprüfung. Wie waren die Abschlussprüfungen? Poggers. 92 Punkte insgesamt und hat sich... Also ich hatte 95% auf die mündliche Abschluss, also Präsentation, und die schriftliche war nicht ganz so gut, aber das ist random. Ganz ehrlich, das Ergebnis der Abschlussprüfung bei der IHK hat überhaupt gar nichts zu sagen. Also wenn die Firmen sich einreden, so nach dem Motto, ja, wir nehmen wirklich dann nur die Leute, die einen Abschluss über sowieso haben, ist total dumm, weil die besten Leute verpassen sie dann eventuell. Also das sagt gar nichts aus. Das ist so random, ich würde sogar gar nicht sagen, dass tendenziell im Durchschnitt bessere Leute bessere Abschlussergebnisse haben. Das ist gar nichts, das hat wirklich gar nichts auszusagen, das ist komplett... Es ist nicht so wie Spielstunden, wo man sagen kann, ja, im Durchschnitt spielt einer mit mehr Spielstunden besser als einer mit weniger Spielstunden. Aber die IHK-Abschlussprüfung ist einfach komplett random. Also ich hatte einen in der Berufsschule, den haben sie richtig gefickt bei seinem Arbeitgeber. Der wollte ja da unbedingt da bleiben. Es war ein großer, der Arbeitgeber war ein großer... Moment, ich muss mal kurz gucken. Was sind die Wirtschaftsberater oder sowas? Was ist PwC? Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja, also bei PwC war der. Kann ich mich noch dran erinnern. Und die haben ihm gesagt, der darf nur da bleiben, wenn er mindestens eine 2 oder so insgesamt eine Abschlussprüfung hatte. Und er hat halt so ein richtig... Also die Abschlussprüfung hat er super geschrieben, aber der Typ war wirklich schlau. also ich würde sagen, der hatte zum damaligen Zeitpunkt deutlich mehr Plan als ich. Ja? Und ich würde sagen, ich habe mich auch schon für den Azubi-Stall ganz gut ausgekannt. Der hatte wirklich Plan. Der hat auch vorher, bin ich sicher, ich glaube, nee, Informatik fertig studiert hat er bestimmt nicht. Also der war wirklich clever. Und den haben sie richtig hart rangenommen bei der Abschlussprüfung, weil er wohl irgendwelche Stichwörter gesagt hat, die einem in dem Prüfungsausschuss nicht gefallen haben. Also, wie gesagt, ich habe Präsentationen von dem gesehen, die waren super. Der hatte Plan, also ich kann es mir bei dem nicht anders erklären, wie dass er einfach Pech hatte und einen Prüfer erwischt hat, der an dem Tag schlecht drauf war. Und die haben dann gesagt, der hatte dann, glaube ich, irgendwie eine 3,5 oder 3,3, das ist keine wirklich super Abschlussnote. Die haben dann gesagt, nö, dann nehmen wir dich nicht mehr. Das hat nichts mit Anspruch zu tun. Die IHK-Prüfung ist komplett random. Wenn ihr das macht, habt ihr im Zweifelsfall die besten Leute, die euch abhauen. Du kannst auf die IHK-Abschlussprüfung nichts geben. Das Einzige, was du vielleicht bei der IHK-Abschlussprüfung sagen kannst, ist bestanden oder nicht bestanden. Der Rest ist komplett random. Das ist noch nicht mal ein Indikator. Das ist einfach komplett random. Das würde ich null drauf geben. Welche Prüfung ist nicht komplett random? Naja, die meisten sind nicht komplett random. Die meisten sind irgendwo relativ nachvollziehbar, was den Inhalt angeht. Und wenn man sich auf den Inhalt vorbereitet hat, dann ist sie... Es geht hauptsächlich um die Präsentation. Die Prüfung ist auch für den Arsch. Die Prüfung ist auch für den Arsch. Aber die Prüfung ist ja Präsentation und schriftliche Prüfung. Die Prüfung ist auch für den Arsch, weil... Es kommt halt aus so einem riesen Ding was dran. Gut, zum größten Teil immer wieder das Gleiche. Die Fragestellung ist immer äußerst wirr, zumal die IHK jedes Jahr massig Fragen streichen muss, weil sie zu dumm gestellt sind. Aber die Präsentation ist allein schon aus dem menschlichen Faktor nicht predictable. Ja? Man könnte vielleicht wirklich so weit gehen noch und sagen, dass es so ist wie bei Games. Derjenige, der sich richtig gut drauf vorbereitet und Plan von dem hat, was er macht, ist im Durchschnitt ist tendenziell besser. Aber es gibt immer noch Ausreißer von oben nach unten und die sind nicht selten. Also ich find's blöd, da drauf zu gucken. Auf die schriftliche Prüfung kann man vielleicht noch ein bisschen drauf schauen, dass man sagt, aber was bei der mündlichen Abschluss, solange das Ding abgeschlossen ist, ich meine ganz im Ernst, warum... filtert. Ich meine, ich find's bescheuert, wenn ihr sagt, ihr habt so eine Übernahmequote. Ihr kennt doch den Azubi 3 Jahre lang. Ihr kennt den doch besser, als irgendwie dann so eine Note je einschätzen könnt. Ihr habt den Kerl 3 Jahre lang ausgebildet. Ihr habt den Kerl 3 Jahre lang kennengelernt. Ihr wisst doch am besten, ob der sich für euch eignet oder nicht. Scheiß doch drauf, ob der vielleicht bei der IHK-Abschlussprüfung jetzt so eine 3 anstatt eine 2 oder eine 1 hat. Das ist doch überhaupt nicht ausschlaggebend. Ihr könnt doch viel besser einschätzen als die IHK, ob der Typ Ahnung hat, ob der Plan hat. Vor allem ist das jemand, der 3 Jahre schon weiß, wie es bei euch aussieht. Also... Ich verstehe, man, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, aber ich verstehe es nicht. Also, ich würde da keinen Wert drauf legen. Also, wenn ich Leute mir aussuchen müsste, würde ich das rein auf den Erfahrungen... Natürlich, ich würde voraussetzen, dass die Abschlussprüfung geschafft wird. Das ist aber auch alles. Der Rest, finde ich blöd. Also, finde ich nicht sinnvoll. Ja, Leko, moin. Ja, wie war denn jetzt hier deine Abschlussprüfung? Wobei, oder hast du die doch gar nicht? Ach, easy bestanden. Pog. Was? Was für ein Ding? Moment, was? GitHub. Alter, wie soll man das aussprechen? Agrium. Das hört sich an wie irgendeine Krankheit, oder? Also 8 Sterne? scheint vor 10 Monaten letztes Release. Ah, verstehe, das ist Fake GitHub, das ist gar nicht Open Source. Die haben einen GitHub-Account, dass es besser aussieht, oder wie? Also das ist, was kostet, ist nicht, ist kein Ding. Allerdings, das, was Open Source wäre, fände ich schon ganz praktisch. Für einige ist das aber, wir haben die besten Azubis mit dem besten Schnitt und niedrige schriftliche Prozentsätze. Naja, man könnte das machen, wie ihr wollt. Du hast dich als Cloud Native. Das hast du nicht, das, du chibatest mich, das hast du bestimmt nicht gesagt. Das ist Chibate. Sowas sagt doch niemand bei seiner Abschlussprüfung. Niemand stellt sich bei seiner Abschlussprüfung hin und sagt, ich bin Cloud Native Negative Latency Expert. Das ist, sag ich doch, dass das Chibate ist. Gibt's eine Liste? Es gibt bestimmt Generator dafür. Du brauchst so 20, 30 Buzzwords und die kannst du beliebig zusammen. Kannst du wahrscheinlich sogar ChatGPT dazu fragen, dass er dir einen coolen Buzzword-Titel generieren soll. Viele schreiben in der Stellenanzeigen für eine Ausbildung bei uns Einser-Azubis. Ja, das ist dann aber umgedreht. Das soll ja eine... Wenn auch eine vielleicht etwas merkwürdig, aber das soll ja Werbung für die Firma sein. Das soll ja Werbung für das Unternehmen sein. So nach dem Motto, guckt mal, wir bilden so gut aus, dass ihr Einser habt. Das ist ja nicht, wir nehmen nur Leute mit Einser. Das ist eher umgedreht gemeint. So nach dem Motto, guckt her, wir sind so toll, bei uns haben die Leute Einser. Das ist ja was anderes. Keine Ahnung, was du machst. So, was sollte ich mir angucken? Das da. No credit card required. Da bin ich ja schon mal froh. Wir hatten das gepostet gerade. Nicht, dass das Werbung ist oder so. Kann ja sein, was. Wir hatten das gerade gepostet. Ich sehe es nicht. Was ist das? Ja. Nee, Battleship, der ist öfters da. Das ist keine Werbung. Oder vielleicht ist ja von dir. Kann doch sein. So, was guck ich mir hier an? Trusted by developers at Google. Okay. Okay, was kann... Das ist jetzt, das ist sehr, 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 sag mal. Ist das, kann man das lokal synken oder ist das Cloud-only? Local und Cloud Vaults? Mobile Apps, okay. Mac, Windows, Linux, Mobile Apps. Ah, Login. Warum ist denn das nicht so bekannt? Guck mal, Hacker News. Reddit. Hacker News. Ich guck's mir mal an. Es ist, kann das Notifications auf allen Plattformen? Ah, Realtime Collaboration juckt mich jetzt überhaupt nicht. Kann das To-Do-Lists mit Notifications? Ja, okay. Ich bin blind, Leute, ich sehe nichts mehr. Ja, guck ich mir mal an. Notes, Task, Kalender. Ja, das ist was ich... Aber das wäre ja cool, da frage ich mich, warum das nicht so beliebt ist. Na gut. Habe eine interessante Stelle gesehen, da wäre aber eine MySQL-Datenbank-Administration dabei. Was für eine Fehler. Nee. Die schreiben, wenn die einen Datenbank-Administrator suchen, dann steht das auch im Titel. Beziehungsweise steht ganz oben. Wenn irgendwo drin steht, Kenntnisse, Webserver, MySQL und Zeug, da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass du da der MySQL-Experte bist. Da musst du vielleicht mal eine Datenbank-Backup ziehen oder sowas. Ansonsten ist die Datenbank-Administration ja wieder eine Wissenschaft für sich. Ach, MS-SQL, ja, kommt aufs Gleiche raus. Nee, da würde ich nicht machen. Microsoft-Zeug, Alter. Nee, das würde ich nicht machen. Aber gut, kann ja jeder machen. Wenn dir das gefällt. Datenbankadministration ist Wissenschaft für sich, wenn man das wirklich mit Optimierung und sowas, also gerade was Oracle angeht. Ich glaube, bei uns sind die Oracle-DBAs so ziemlich die pfeifertigsten und bestbezahlten Leute, die wir haben, glaube ich, unterm Strich. Das kommt wohl gleich nach IBM Mainframe mit Host von dem, was du Ahnung haben musst. Das ist nicht beliebt ist. Da gibt es coolere Sachen, ja, das interessiert aber im Business-Umfeld nicht, ob es coolere Sachen gibt. Da wird Oracle verwendet, gerade weil die Anwendungen meistens ja nicht komplett neu entwickelt werden, sondern die gibt es seit 150 Jahren schon und eben auf Oracle-Basis. Außerdem ist im Enterprise-Business-Umfeld auch wichtig, dass du einen ordentlichen Support-Vertrag kriegst und da fallen die meisten hippen, angesagten neuen Sachen erstmal weg. Und bei Oracle kriegst du nicht nur einen Support-Vertrag, bei Oracle kannst du, wenn du Bock hast, Millionen in Support-Verträge ausgeben. Und dann freuen sich im Endeffekt alle, weil sie so toll supported sind. Aber ansonsten ist der Oracle-Support eigentlich ziemlich useless. Der ist genauso unsinnig wie der Microsoft-Support und andere Supports. Die antworten nur möglichst schnell auf Tickets, damit sie ihre SLAs einhalten. Wirklich was Hilfreiches kommt da eigentlich nie bei raus. Also ich habe Snowflake-Datenbank-Zeug noch nie ausprobiert. Das machen wir heute gar nicht. Aber das können wir ruhig als Titel drin lassen. Schadet nix. Das nächste Mal ist es dann wieder angesagt. Ja, wir gucken uns heute ein paar Sachen an. Gibt es irgendwelche spannenden Videos? Lass mal kurz. Never use PowerPoint again. MARP. Das kenne ich. Das ist für Markdown-Präsentationen. Das kenne ich. Damit habe ich ganz lange wenn das ist. Ich glaube schon. Ja, das ist das. Damit habe ich lange Präsentationen erstellt. Das kenne ich. Ich verwende tatsächlich in letzter Zeit wieder öfters PowerPoint. PowerPoint war übrigens der Grund, warum ich mir eine Office-Lizenz gekauft habe. Ihr wisst, ich finde Office ist maximal useless. Also Word würde ich nicht verwenden. Excel ist das Einzige noch mit Daseinsberechtigung, was ich aber auch nicht verwende. Aber PowerPoint war mit der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir tatsächlich ein Office-Abo gekauft habe. Ja. Erstens, weil es im Business-Umfeld eben sehr beliebt ist. Und wenn du Vorlagen und Templates verwenden musst, wo viele Unternehmen oftmals Wert drauf legen, ist PowerPoint so ziemlich das Einzige. Und außerdem muss ich sagen, mittlerweile finde ich die PowerPoint-Bedienung gar nicht mehr so schlecht. Also seit den letzten paar Versionen. Man kommt damit tatsächlich ganz gut klar. Außerdem haben die mittlerweile ein paar wirklich coole Animationsfeatures, wo du Textzeilen animieren kannst, ist eigentlich ganz praktisch. Was ich halt nicht mache, ist so die 0815 PowerPoint-Vorlage verwenden, die da drin ist, weil die sehen alle kacke aus. Ich mache meistens einen Farbverlauf im Hintergrund und dann wenige Stichworte und ein paar Bilder dabei. Also. Azubi verkackt das richtig, nicht nachmal. Wichtig, aha, eine Homelab-Tour. Homelab-Tour. Alter, heftiger Kokona. bei dem Video haben doch bestimmt die Leute draufgeklickt, weil da steht nicht nachmachen. Oder? Eine Homelab-Tour. Was homelabt er denn? Okay, zeige ich es. Ich gucke mir immer gerne das Setup von anderen Leuten an. YouTube empfiehlt mir jetzt gerade unbedingt hier im ersten Spot Videos mit wenig Views, oder? Ja, habe ich. Er fragt, hast du auch so wenig Motivation wie ich, weil du bald einen neuen Job anfängst? Ja, habe ich. Ich sag euch, es hätte ich selbst nicht gedacht, aber in dem Moment, wo ich da die Kündigung abgegeben habe und aller spätestens, seit ich die Bestätigung, so nach dem Motto Termin und so passt alles, in der Post hatte, sodass ich mich nicht verrechnet habe oder so, ich habe auf einen Tag vom anderen keine Motivation mehr, irgendwas großartig zu machen. Ich mache die ein oder anderen Sachen, ja, ich gehe in meine Dailies, ich gehe in meine Wartungsrunden, ich sag das ein oder andere auf unserer Teamrunde, ich mache im Zweifelsfall auch noch ein paar Fixes und Tickets und so, aber so großartige Motivation, was zu machen, ist komplett weg. Aber wo soll die auch herkommen? Na gut, das ist natürlich nicht dafür gedacht. Mockups für Frontend, was ist denn da gerade angesagt? Lange Zeit haben die Leute, wie heißt das, Figma verwendet? Auch Figma hat eine ziemlich doofe Aussprache auf Deutsch. Aber, oder vielleicht soll man Figma sagen, ich weiß nicht, ob das besser ist. Also zeitlang haben die Leute Figma verwendet für Frontend-Mockups. Was ist denn gerade so der neueste Scheiß? Bestimmt nicht mehr. Im Frontend- und JavaScript-Umfeld ist selten, dass ein Tool länger als ein halbes Jahr bis Jahr angesagt ist. Das ist cool, das kenne ich, das gibt es schon jahrelang. Das habe ich früher auch verwendet. Aber das gibt's doch gar nicht mehr, oder? Das basiert doch immer noch auf Adobe Air Balsamic. Das basiert doch immer noch, das gibt es doch gar nicht mehr, oder? Die letzte Version, die ich gesehen habe und die ist Jahre alt, basierte auf Adobe Air und kann man eigentlich nicht mehr verwenden. Gibt's das noch? Ja, aber als Web only, oder? Nicht Desktop-Programm. Browser only. Also ich habe das verwendet früher. Da war das noch auf Adobe Air Basis. Ach, App? Okay. Muss ich mal gucken. Ich fand das wirklich nice früher. Ich hab das gern verwendet. Wireframing Tool Desktop. Ah, Alter. Mein Gott, warum müssen die das immer so... Ah, kein Linux-Setup. Wine. Nee. Ich hab's ja gar nicht wirklich empfohlen. Ich hab's dort zum ersten Mal ausprobiert. Aber bis jetzt finde ich wirklich nice. Ich habe heute vorhin noch ein bisschen, bevor ich den Stream angemacht habe, an der VM rumgebastelt. Wir machen dann aber im Stream weiter. Da gibt es ja durchaus noch einige Dinge. Wir müssen gucken, dass es halbwegs einheitlich von den Farben her aussieht. Wir müssen uns ein paar neue Cursor machen und die Configs noch fertig machen. Und das. Ja. So, lass mal kurz schauen. Gibt's irgendwas? Was? Komm, wir können uns doch gleich die Homelab-Tour angucken. Homelab-Tour. Das ist ein kleiner Channel anscheinend. 598 Zuschauer. Bis jetzt. Gucken wir mal, ob die Videoqualität und sowas passt. Also erstmal Wupp-Wupp-Wupp-Wupp-Intro, alles klar. Alter, was eine Audioqualität. Und kein Video, nur ein Foto. Okay, nee, dann will ich mir das nicht angucken. Wir kriegen ein Video gezeigt. Anydesk. Moment. Warum geht er auf seine Server per Remote Desktop? Hat er Kisten mit komplett installiertem SAS? Warum macht man denn sowas? Okay. Ja. Sieht bei mir wie im Abstellraum aus, okay. Was hat er am Start? Gucken wir mal nur ganz schnell durch. Okay. Nix, nix Weltbewegendes dabei, wofür man das. Also da ist nichts dabei, wofür man das bräuchte. Ich meine, gut, der hat einen TrueNAS und Proxmox, damit kannst du die Kisten schon ordentlich auslasten, aber ich glaube nicht, dass er das macht. Okay, nee, das Video ist langweilig, das gucken wir nicht. Hast du das mit MyDeals und PayPal mitbekommen? Nee, was war? Was war mit MyDeals und PayPal? Was habe ich gemisst? Wow! Ja, Banger. Okay. Was ist mit PayPal? PayPal-Trick, 40% auf alles tot. Nutzern jetzt böses Erwachen. Okay, ach nee. Ich dachte, da wurden vielleicht irgendwie wieder, weil PayPal hat ja in letzter Zeit mal ein paar Daten geleakt und Daten verloren. Ich dachte, da ist irgendwas, was mich interessieren müsste. Rest ist mir, ich glaube, das interessiert mich nicht. Gab 40% auf alles durch argentinische Pesos. Ja. GG Eats. God-Tier HTML Programming. Okay, ich gucke ja normalerweise keine Shorts. Ach, dass sie zeigen Emmet. Heißt das überhaupt noch so? Wurde das nicht umbenannt? Da kannst du dein HTML mit so Abkürzungen erstellen. Das ist eigentlich ganz
HTML is
nice.
my favorite language for programming website documents, but writing it by hand is no fun. If you want to go fast, there's a tool called Emmet that's.
Ah, ich vergaß. Ich vergaß, ein Volume Slider ist selbstverständlich nicht im Scope bei Shorts. Wo wäre eigentlich das, jetzt mal serious Frage an die krassen UI-Designer im Chat, wo wären das Problem gewesen, hier einen Volume Slider hinzumachen, anstatt nur Ton an oder aus? Ist das zu advanced für highly paid professionals bei Google? Shorts durch Watch in der Urlaub. Ich weiß, dass man das austauschen kann, aber warum ist das nicht da?
Built into VS Code and is like
Was
snippets
sagst du denn zu
that span the
ChatGPT?
tab and we
Ich wüsste nicht, was ich dazu großartig sagen könnte, was nicht schon tausendfach gesagt wurde.
We've got a basic HTML page. Control G, go to line 10. Type the name of any
Ja,
element,
das
column
kennen wir,
by
das kennen wir.
period.
Ich muss euch jetzt mal was fragen. Vielleicht ist das nicht ganz politisch korrekt. Ich habe das nur heute in den Nachrichten gehört. Das mit Panzer liefern, das mit Panzer liefern an die Ukraine und sowas. Also, es gibt zwei Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Vielleicht könnt ihr mich da mal aufklären. In den Nachrichten haben sie heute sinngemäß sowas erzählt wie Bundesregierung unter Zugzwang und wir haben einen Image-Schaden erlitten, weil wir irgendwie der Ukraine keine Panzer geliefert haben oder sowas. Und ich denke mir halt so, erstens, so ein Panzer ist schweineteuer. Also es gibt zwei Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Das erste ist, also klar, Panzer sind schweineteuer. So ein Panzer kostet irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen oder sowas. Ich hab mal nachgeguckt, irgendwie 5 Millionen im Durchschnitt. Und haben die dort überhaupt Leute, die fahren können? Haben die überhaupt Leute, die fahren können? Ich meine, wahrscheinlich ist das nicht so easy. Ach, das liegt daran, weil die das versprochen haben in der Wahl, dass man keine Waffen lief. Okay, dann verstehe ich natürlich, dass sie sich da so hin und her dingsen. Also, ich meine, du kannst ja nicht einfach da Leute reinsetzen und sagen, auf geht's, ja, fahrt mal. Dann ist das Ding. Und das Zweite ist, was ich auch nicht ganz. Das Zweite, was ich auch nicht ganz verstehe, warum ist das denn Image-Schaden? Ich meine, wir sind ja nicht wirklich verpflichtet dazu, das zu machen. Ich meine, ich finde das eigentlich gar nicht verkehrt, so zumindest auf den ersten Blick. Hat ja oftmals mehrere Seiten, vielleicht jetzt irgendwas, woran ich nicht denke. Ich finde das jetzt erstmal gar nicht so übel, dass sie das machen wollen. Aber warum haben wir einen Image-Schaden? Ich meine, Es gibt doch nichts, das uns dazu verpflichtet, das zu machen. Es ist sicherlich nice, wenn wir das machen, aber wir sind ja nicht dazu verpflichtet. Das hab ich irgendwie nicht so ganz verstanden, aber gut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin, was so weltpolitische Sachen angeht, ich ignoriere das meiste. Es geht mir mittlerweile alles so unglaublich auf den Sack. Nicht nur, was in der Welt passiert, auch was, wie es auf Twitter und Social Media alles breit diskutiert wird. Mir geht einmal die Ereignisse an sich zum größten Teil auf den Sack. Und mir geht fast noch mehr auf den Sack, wie dämlich die Leute, was für dämliche Sachen die Leute dazu schreiben. Das heißt, deswegen wohne ich auf Twitter auch in Andorra, damit ich nichts von diesem ganzen Shit mitkriege. Und wenn ich doch aus Versehen mal auf irgendwas drauf komme, dann sehe ich wieder, das ist noch nicht einmal ein deutsches Problem, ja. In Deutschland schreiben die Leute auch viel dummes Zeug. Ist international genauso. Egal, ob es auf Englisch oder auf Deutsch ist, du denkst dir immer so, mein Gott, was schreiben die Leute nur für eine Scheiße immer. Ich ignoriere das alles. Ich ignoriere einfach komplett alles, was passiert auf der Welt. Standort Andorra, ja, das ist eine gute Idee. Ontario, danke für den Sub. Das ist wirklich eine gute Idee. Aha. Okay, Chat, jetzt weiß ich Bescheid. Alles klar. So, was gucken wir uns denn jetzt an? Hä? Erzählt er uns was vom OSI-Modell, oder? Unraid direkt oder über Proxmox? Ich sehe keinen Sinn da drin, Unraid über Proxmox zu betreiben. Du kannst über Unraid auch VMs und Container hosten. Du musst gucken, wo dein Schwerpunkt ist. Wenn dein Schwerpunkt, sag mal, eine Out-of-the-Box-Oberfläche ist, für ein bisschen Virtualisierung, Container und Netzwerkspeicher, ist Unraid eine gute Sache. Vor allem, wenn du so eher auf so, wie nennt man das so schön, Out-of-Box-Experience stehst und einen Plugin-Manager haben willst und ein paar Sachen, da ist Unraid ganz nice. Wenn du hauptsächlich virtualisieren willst, virtualisieren wohlgemerkt, dann ist gut für Container auch. Da ist Proxmox ganz gut, aber du kannst halt keine normalen Standard-Container, du kannst halt nur RAW-LXC-Container drauf laufen lassen, was jetzt nicht wirklich schlimm ist. Ja, du kannst einfach einen Container starten und da drin einen Docker laufen lassen, das geht. Aber hauptsächlich für VMs. Also wenn du hauptsächlich virtualisieren willst, ist Proxmox sicherlich die bessere Variante. Wenn du eine Mischung hast aus allem, finde ich persönlich Unraid schicker, gerade im Heimbereich, weil im Heimbereich brauchst du ja selten drei Node Virtualisierungscluster. Ja? Das ist eher was, Proxmox ist für meinen Geschmack eher was für Leute, die entweder viel basteln wollen daheim, also die halt sich einfach interessieren dafür und gerne da den halben Tag drinnen mit verbringen, oder eben für kleinere Installationen. Also sprich, nicht jetzt irgendwie was mit 500 plus Mitarbeiter, die sich ohne Probleme auch eine ESX-Lizenz leisten können und ein bisschen Know-how damit aufbauen, sondern jetzt für irgendwie so einen Schreinerbetrieb oder so, oder die was brauchen, oder irgendwie irgendein Marketing-Office oder sowas, wurde was, so schon Business-Umfeld, aber jetzt halt wirklich was Überschaubares, die vielleicht, wenn es hochkommt, im Keller oder so irgendwie ein Rack stehen haben oder 3, 4 Kisten irgendwo unterm Tisch. Da ist Proxmox, finde ich, gut. So im kompletten Business-Enterprise-Umfeld weiß ich nicht, warum man da lieber Proxmox nehmen sollte anstatt ESX. Der einzige Grund, der mir einfällt, ist natürlich das Geld. Wobei sich das wieder relativiert. Umso größer die Läden werden, umso mehr IT-Budget ist natürlich da auch frei. Wenn ich einfach was haben will, was easy funktioniert, dann würde ich auf jeden Fall Unraid nehmen. Halt für Netzwerkspeicher und sonst was. Da musst du dir nicht viel Gedanken machen. Und ich finde, die Bedienung ist mittlerweile wirklich nice, deswegen habe ich das auch. Läuft alles vom USB-Stick. Läuft Proxmox auch vom USB-Stick? Nee, ne? Die machen irgendwie noch ein ZFS-Raid und sowas. Es ist einfach die Frage, wo man den Schwerpunkt legt. Gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Du könntest ja auch TrueNAS angucken, das neue auf Debian-Basis. Damit kannst du auch NAS machen und Container und Cloud-VMs laufen lassen. Du könntest das komplett selbst machen. Auf einer Ubuntu-Kiste kannst du sowas wie Cockpit drauf installieren. Also ich muss sagen, ich habe Unraid früher so ein bisschen geflamed, weil ich mir gedacht habe, warum braucht man sowas? Mittlerweile habe ich selbst als einzigen Server noch im Einsatz, also x86-Kisten, ich habe noch ein paar Raspberry Pis rumstehen und im Wohnzimmer was zum Aufnehmen und so, aber so als richtige Serverkiste, so ein HP-Microserver, die einzige Kiste, die übrig geblieben ist bei mir, die läuft mittlerweile auch mit Unraid. Da muss ich sagen, die Kombination aus Out-of-the-Box-Funktionalität und ein bisschen Virtualisierung, ein paar Container, ich habe da irgendwie 12, 13 Container drauf laufen, zwei VMs, einer davon ist mein Home Assistant. Du kannst relativ easy im GUI USB-Pass-Through für USB-Sticks, Wi-Fi-Sticks, Zigbee-Sticks und so definieren. Container kannst du automatisch updaten lassen über das GUI. Na, das kannst du ja mit, das kannst du ja bei beispielsweise bei Proxmox nicht machen. Da musst du dir was selbst was für ausdenken. Du kannst einen Container starten, du kannst theoretisch in diesem Container dann Docker installieren und dann da drinnen was starten. Aber du musst dir dann trotzdem da Gedanken machen, okay, wie bekomme ich mit, wenn es Updates für die Container gibt? Wann pulle ich das? Wie mache ich das? Wo mounte ich meine Volumes hin und solche Geschichten? Das brauchst du da gar nicht. Ich mache alle paar Wochen mal ein Backup von meiner Config und nächtlich ein Backup auf eine externe Platte und fertig ist. Ja, also ich finde Unraid im Heimbereich nice. Proxmox ist auch nice, allerdings der Schwerpunkt ist halt im Heimbereich, finde ich jetzt, nicht so sehr auf den Stärken von Proxmox. Proxmox kannst du super hochverfügbar machen, kannst du super clustern, kannst du VMs hin und her schieben, wenn was kaputt geht. Für Container-Hosting finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so der Hit, ja, weil du dich trotzdem noch irgendwie um alles selbst kümmern musst. Tja. Muss man gucken, wo der Schwerpunkt drauf liegt. LP-Fi, dankeschön für den Sub. Massive Subscription. Was das kostet, Unraid? Net so teuer, ich glaube $19 oder sowas. Unraid License Purchase. Oh nee, ich habe nichts gesagt. Ey, ist das teurer geworden? Oder hat das schon immer so viel gekostet? Also ich habe eine Basic-Lizenz. Ich habe eine Basic-Lizenz und einmal $60 wahrscheinlich ausgegeben. Ist in Ordnung, kann man schon machen. Mit welcher Inventarisierungssoftware hast du bisher gute Erfahrungen gemacht? Da kann ich euch tatsächlich was zeigen, weil ich habe was Neues. Die ganze Zeit habe ich das hier verwendet, war aber nicht so wirklich glücklich. Für den Heimbereich. Ansonsten ist das eine wirklich super Software für Inventarisierung. Vielleicht kein Business Management taugliches Logo. Wenn dort die Leute ein Logo mit Gepiersten sehen, dann denken die sich schon wieder, oh, was ist das für Hipster-Software? Aber das ist wirklich gut. Für einen Heimbereich, also ich weiß ja, haben die eine Demo? Da kann ich euch das mal zeigen. Launch-Demo. Admin-Password. Ja, für einen Heimbereich ist es nix, weil für einen Heimbereich, sorry Leute, ich muss mich mal kurz planen, weil für einen Heimbereich ist es totaler Overkill. Was du im Heimbereich brauchst hiervon, ist das einzige, das hier. Sinngemäß. Du brauchst eine Liste, wo du was anlegen kannst und, also für den Heimbereich brauchst du zwei Sachen. Du brauchst einen Namen, so keine Ahnung, Raspberry Pi 4 und du brauchst einen Standort, keine Ahnung, Fach 3.1. Fertig. Mehr brauchst du für den Heimbereich nicht. Vielleicht noch eine Seriennummer, wenn du so. Und das ist halt eher eine Software, da kannst du den kompletten Lifecycle tracken von, du hast was gekauft, du gibst das aus. Du kannst nämlich hier auch sagen, du gibst neue Tinte für den Drucker aus oder du schickst das Gerät jetzt an irgendeinen Mitarbeiter, da kannst du ihn eintragen und wenn es verschrottet wird, trägst du es wieder aus und sowas. Also, das ist daheim Mist. Viel zu Overkill. Ansonsten ist es eine coole Software. Wofür man das braucht, ja, wenn man zum Beispiel wissen will, wo habe ich mein Filament für einen 3D-Drucker? Na gut, das weiß ich, das liegt direkt daneben. Aber du hast ja kleine Elektronikteile zum Beispiel. Wenn du wissen willst, wo habe ich zum Beispiel ein Kiloohm Widerstand? Oder wo habe ich Schrauben in dem und dem Format, was auch immer, dann ist es natürlich ganz praktisch, wenn du sowas hast. So, zumindest, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass, auch wie heißt denn das? Ja, man kann das auch mit Excel und Google-Tabellen machen, keine Frage. Aber ich habe jetzt was für mich im Heimbereich gefunden, was ich gerade ausprobiere, was ich ganz, ganz cool finde. Label Maker, also du meinst so einen Dymo-Drucker, hab ich sogar zwei mittlerweile. Einen so einen kleinen für die Hand und einen größeren, der ganz, ganz viel Etiketten rausfeuern kann, wenn er will. Homebox? Oder wie hieß das? Ja. Das da. 420 Stars. Das habe ich jetzt entdeckt vor so ungefähr einem halben Jahr. Und das gefällt mir ganz gut. Das ist genau das Richtige für den Heimbereich. Also als erstes mal hast du verschiedene Themes. Du kannst irgendwo... Profile. Das ist das Allerwichtigste. Du kannst erstmal sagen, ja, wir haben hier Dracula Knight. Ja, so, bam. Dracula, also musst du auch jetzt schon mal Dark Theme. Alle Software, die kein Dark Theme hat, sagt. Say goodbye to Spreadsheets. Sehe ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, wo. So. Und hier haben schon Leute irgendwelchen Mist eingetragen. Und das hier ist halt total easy für den Heimgebrauch. Du kannst sagen, create item. Sagen wir hier, keine Ahnung, ich hab in der Garage, da musst du jetzt natürlich nicht wirklich Garage reinschreiben, da könntest du auch eine Location anlegen, Fach 3.1, ja, das ist ein Raspberry Pi 4, vielleicht schreibe ich noch ergänzend dazu, das hat 8 GB RAM, was auch immer, das würde ich aber ehrlich gesagt den Titel schreiben, aber nur mal so. So, ich könnte theoretisch noch irgendwas dazu reinschreiben, hier, was weiß ich, war mal kaputt, aber ging dann wieder. Labels, kann ich mir irgendein Label aussuchen? Die Home Assistant IoT. Create. Bam, fertig. Easy. Du kannst mehr angeben, wenn du willst. Oh, das ist verbuggt gerade. Und du kannst auch einen QR-Code davon generieren. Du kannst mehr angeben, wenn du willst, aber ansonsten war es das. Fertig. Du kannst dann auflisten lassen, zum Beispiel alles mit IoT. Du kannst auflisten lassen, alles, was in Fach 3.1 ist. Also, das finde ich, ist komplett ausreichend und ist eine super Geschichte für daheim. Weil du kannst natürlich auch danach suchen, wenn du willst. Wenn ich jetzt wüsste, wo? Wo ist der Suchenknopf? Also, ich weiß, dass du suchen kannst. Ich suche da öfters drin. Items. Wo ist der Suchenknopf? Kann es sein, dass die Suche in der Demo nicht eingeschaltet ist? Ah ne, bei Items. Ha, ich bin ja blöd. Ich muss zu Items. Ja, so, da könnte ich jetzt nach einem Raspberry Pi suchen. Pi 4 GB. Ja. Das finde ich für den Heimbereich sehr praktisch. Da bin ich gerade am Erproben, ob das taugt. Also ich habe das vor einem halben Jahr gefunden, habe jetzt auch schon einige Sachen eingetragen. Ich finde es praktisch. Ja, und Label... Muss ich sagen, kann ich wirklich empfehlen, zwei Sachen. Also so einen Dymo, sowas hier. Die Dinger sind für den Heimbereich unglaublich praktisch. Das ist nichts, was du über USB steuern musst, sondern das kannst du in die Hand nehmen, eintippen und gut ist. Die gibt es in ein paar Varianten. Die gibt es auch, glaube ich, mit normalem Keyboard-Layout. Das ist wirklich praktisch. Ansonsten, ich habe auch noch einen Label Writer, irgendwie so ein Teil, irgendwas in der Richtung. Und das Ding hat flutscht, das haut die Etiketten raus, wie sonst was. Also wenn man mal ein bisschen mehr drucken will vom Rechner aus, ist das ganz gut. Wir müssen irgendwann unser Webinterface für das Ding auch nochmal weiterbauen. Ihr wisst, ich fange gerne Sachen an, aber die werden nie fertig. Dabei war das ein wirklich cooles Projekt, der Label Champ. Nur OGs erinnern sich noch an den Label Champ. Nee, das stimmt nicht. Der Label Champ ist noch gar nicht so lang her. Das ist erst irgendwie auch ein halbes Jahr. Irgendwie in dem Dreh her. Hast du schon vom OWASP Juice Shop. Ist das der Demo Shop? Ist das der Demo Shop für ASP.NET Core? Ach nee, Moment. Nee. Ist es nicht. Ach, das ist das Ding. Das kenne ich. Das habe ich schon was drüber gelesen. Ja, das ist ein Webshop mit Sicherheitslücken, wo man dran rumbasteln kann. Und gucken, wie weit man kommt. Das ist eine gute Idee. Aber ich bin nicht so der krasse Security-Hacker-Man. Das wisst ihr ja. Also, wir machen zwar öfters mal ein bisschen so Kleinigkeiten, wie mal eine .NET-Anwendung dekompilieren oder einen Hexeditor auf. Also groß. Oder wir haben auch schon mal Traffic von der Android-App mitgeschnitten und sowas. Aber so super, super advanced Sachen hier mit Assembly Reverse Engineeren, die compilen, das machen wir hier nicht. Habe ich auch zu wenig Ahnung von. Was man dafür nicht braucht, gehe ich mal stark von aus. So, lass mal gucken. Gibt's irgendwas Interessantes, was wir uns angucken können? Ich refresh jetzt nochmal kurz YouTube, dass YouTube die Chance hat. Große Dankeschön für den Sub. Krelax, Pogger Subscription. Danke, danke, Leute. Ich habe euch gar nicht gesehen. Hat's keinen Sound gemacht? Oder habe ich zu viel geschwätzt und habe den Sound nicht gehört? Alles möglich. Warte noch. Kauf dir jetzt kein Smartphone. Warte auf die neuen. Wann kommen die neuen denn? New iPhone. Apple Leak reveals... Alter, das neue iPhone, das 14er Pro, kostet, glaube ich, schon 1.300 Euro. Was kostet das iPhone 15 dann? 2.000 Euro? Die übertreiben es ja immer weiter. Design Shock sieht aus wie das alte. Ja, das ist ja bei Apple normal, dass das meistens von der Vorgängergeneration kaum zu unterscheiden ist. Hast du ein iPhone oder Android? Ich habe ein iPhone, weil ich das von der Firma gesponsert bekomme. Von der neuen, witzigerweise, wo ich anfange auch. Aber ich kaufe mir jetzt ein eigenes mit eigenem Vertrag. Da werde ich die Rufnummer... Jetzt ist halt hin und her. Jetzt wechsle ich den Arbeitgeber, dann muss ich jetzt gucken, dass ich die Rufnummer mitnehmen kann vielleicht. Und dann auf einen eigenen Vertrag, dann habe ich das neue ja noch nicht. Nee. Das 49-Euro-Chaos. Warum das 49-Euro-Ticket jetzt scheitert? Moment. Probleme. Wer hätte das gedacht? Probleme. Ihr habt das... Alter, das sind solche... Okay, bevor ich mich aufrege, ich lese das jetzt erstmal. Ich lese es jetzt erstmal kurz, bevor ich mich aufrege, okay? Vielleicht ist das alles nur Debate. Hast du die Gesichtserkennung zum Entsperren aktiv? Meinst beim iPhone? Ja. Wie heißt das? Face ID, genau. Nicht Face Leak, Face ID. Okay, im Schneckentempo zum Deutschlandticket. Meine Fresse, kriegen die irgendwas hin? Das ist das Einzige der letzten 5 Jahre oder so, was mich bei uns wirklich mal interessiert, ja? Wo ich denke, ey, es könnte ja tatsächlich mal für meine Steuern, die ich in Zehntausenden bezahle, mal irgendwas rauskommen, wo ich den Eindruck habe, dass es mir mal was bringt. Aber das geht natürlich nicht. So. Das neue Deutschland-Tempo, gilt offenbar nicht für das Deutschland-Ticket, denn hier hakt es gewaltig. Es ist fraglich, ab 1. Mai, haben die nicht sogar gesagt, sie wollen es ab 1. April schon machen? Die haben doch gesagt, es soll angeblich ab 1. April kommen. Die haben das doch vorverlegt und jetzt wieder nicht. Alter, die sind so unfähig, das ist unglaublich, Alter. Ja, es sollte mal im Januar kommen, ja. Und letztes Jahr hat man auch erzählt, ja, jetzt kommt es auch wirklich. Eigentlich sollen längst, genau, ja. Sie werfen dem FDP-Politiker, ja, bla, bla, bla. Zuletzt war der 1. April im Gespräch, genau. Ach so, man soll ihn ab dem 3. April kaufen können und vom 1. Mai damit fahren. Wo ist der Sinn, ihn vom 3. April kaufen zu können? Das Ticket gilt eh nur einen Monat. Also warum sollte ich ihn kaufen am 3. April und dann am 1. Mai damit zu fahren? Ich kann ihn auch einfach... Okay, wahrscheinlich, weil man IT-Kompetenz mit errechnet, dass ab 1. Mai die Server abkacken. Ja, das ist doch irgendwie elektronisch. Das muss doch nicht am 3. Jetzt ist ein Abo. Das kann ich aber auch am 1. Das ist doch eh elektronisch. Für mich steht fest, nicht später als der 1. Mai. Okay, sobald so einer diese Aussage trifft, für mich steht fest, heißt das im Endeffekt genau das Gegenteil. Moment, das wird nicht elektronisch? Auch der... Wer ist denn der VDV? Verein der... Ficker. Nee. Nee, vom Ficker, vor allem mit V, ja? Verein der... Wer ist das? Wer ist VDV, Mann? Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Okay, okay. Die Branche braucht bis erst... Wäre bis 1. Mai. Aus ihrer Sicht könnte... Okay, eigentlich steht da nichts wirklich drin, oder? Ah, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. So, das Deutschlandticket ist als monatlich kündbares Abo gedacht. Es soll bundesweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr gültig sein. Ja, das wissen wir. Nur digital. Ach, wer braucht das auf Papier? Ich meine, okay, warum nicht? Aber digital würde doch reichen. Also, seriously, wisst ihr... Man müsste jetzt wirklich mal überlegen, wie hoch ist der Anteil der Leute, die täglich oder sagen wir so sehr regelmäßig beispielsweise mit dem Regionalexpress fährt, die kein Handy benutzen? Gibt es da so viele? ...85% benutzen kein Handy, das kannst du mir nicht erzählen. Man nimmt nicht immer extra sein gutes Mobiltelefon mit? Hä? Wer nimmt bitteschön nicht sein Handy mit? Die meisten Leute gehen mit ihrem Handy mittlerweile sogar kacken. Warum sollte das mal jemand nicht mit in den Zug nehmen? Handy-Akku leer. Ah, das ist... Also Leute, das ist alles äußerst konstruiert. Ich habe jetzt auch so eine Karte, die einscannen müssen. Und die nehme ich auch jeden Morgen mit. Wenn ich die Karte vergesse, dann geht das auch nicht. Ja? Und wenn ich mein Handy nicht mitnehme, dann geht das auch nicht. Ich meine, das ist jetzt kein großer Unterschied. Klar, der Handy-Akku ist leer. Okay. Wie oft wurdet ihr im Zug schon mal kontrolliert, wo der Handy-Akku leer war? Ich noch nie. Jetzt kommen natürlich ganz viele, die sagen, doch Max, ich laufen ist mein Handy-Akku leer und ich werde laufen kontrolliert. Ja, also, nee. Also, natürlich gibt es irgendwelche, wie sagt man so schön, Edge-Cases, wo das mal der Fall sein könnte. Aber du fährst ja nicht schwarz, solange du ein Ticket besitzt. Weiterer Vorteil des Papiertickets wäre, dass leider... Ah. Wie wird das Ticket finanziert, ist mir scheißegal. Im Zweifelsfall aus meinen Steuern. So, wo ist jetzt das Problem genau gewesen? Geplantes Deutschland, ist das digitale 49 Euro. Gut, das ist natürlich auch in Frankfurt. Ja, macht mal. Macht mal was für euer Geld, Alter. Macht mal was. Macht mal eine Sache, von der ich auch was hab. Nachdem ich hunderttausende Steuern bezahlt habe die letzten Jahre über. Ja, ich finanziere auch das 49-Euro-Ticket und ihr auch. Das finde ich eine gute Regelung. Willst du mich verarschen, Mann? Ich fahre seit Jahren mit der Bahn. Also wenn einer weiß, wie scheiße die Bahn ist, dann ja wohl ich, oder? Oder meint ihr, ich finde die geil? Also wer auch nur ansatzweise mal Videos von mir zur Bahn geguckt hat oder regelmäßig bei mir auf Twitter ist, erzähl mir nix. Ich weiß, wie das ist. Ich fahre wahrscheinlich mehr Bahn als 95% der Bevölkerung in Deutschland. Also, jetzt mal im Ernst. Ich wurde noch nie kontrolliert, weil wo mein Handy aus war. Ich habe sogar noch nie mein Ticket vergessen. Zumindest wurde ich ja nicht kontrolliert, als ich vergessen habe. Ich habe mir noch nie mein Papierticket zurückgewünscht. Oder sonstige Geschichten, was ihr euch da alles ausdenkt. Vor allem wäre das viel einfacher, wenn man das rein digital macht. Aber im Ernst, also, Chat, was ist hier wieder los? Wahrscheinlich. Hey, dann würde ich, wenn das 49-Euro-Ticket mit den Rundfunkgebühren bezahlt, dann würde ich sogar gerne Rundfunkgebühren bezahlen, die ich jetzt nicht gerne bezahle. Das Problem ist nicht, dass es Kaffee und WLAN im ICE gibt. Das Problem ist, dass der ICE nicht pünktlich ist. Aber ich fahre relativ selten ICE. Also die einzigen Strecken, die ich ICE öfters mal fahre, ist nach Köln. Weil das dauert einfach 50 Minuten von Frankfurt. Ansonsten eigentlich äußerst unregelmäßig ICE. Ja, ist halt sinnlos, ja. So, also wir wollten uns hier irgendwas angucken auf YouTube. Also, was haben wir denn hier? Zeig mal hier. Ich hab eine Stunde geschwätzt einfach, ohne irgendwas zu machen. Ull. Warum das 49-Euro-Ticket jetzt scheitert? Sollen wir das noch angucken oder muss ich mich dann wieder aufregen? Ich meine, wir haben ja gerade die News dazu gelesen. Ich weiß nicht, ob... Komm, wir gucken lieber was anderes. Ja, okay, na, weil ihr seid Chat, okay. Okay, aber zackig.
50-Euro-Ticket kommt später als gedacht. Eigentlich wollte der Verkehrsminister da ja richtig Tempo machen.
Wir haben Vorarbeiten geleistet und werden das Ticket jetzt so schnell wie technisch möglich einführen.
Das war im November.
Das hat er sich aber eine schöne Hintertür offen gelassen mit technisch möglich.
Und jetzt ist es immer noch nicht da und wird wohl auch nicht so schnell kommen. Erst heute hieß es im Schneckentempo zum Deutschland-Ticket.
Das Ticket... Ja, Moment, das hat die Tagesschau gesagt. Aber unten drunter, so wie sich der Text gelesen hat, sah es immer noch danach aus, dass es April oder Mai losgeht. Da habe ich mich auch mittlerweile schon
dreimal verschoben.
Da habe ich mich ja schon drauf eingestellt.
Und sämtliche Medien ihre besten Bahnwortspiele bereits ausgepackt hatten.
Bund und Länder brachten das 49-Euro-Ticket gestern aufs Gleis.
Das Signal steht auf. Auf grün.
Und zur Abfahrt freigeben muss es jetzt noch die EU.
Bund und Länder streiten sich immer noch ums Geld. Dabei funktioniert günstiger Nahverkehr in manchen Orten jetzt schon super gut.
Ein uckermärkisches Jagdlied geblasen in der Buslinie
Nummer 531
in Templin.
Warum in Templin?
Nee, Jagd nee, ist es nicht.
Gespielt wird. Wieso
ist es nicht in Bayern.
Länder sich jetzt immer noch nicht einig sind und was das 49-Euro-Ticket so wichtig macht. Jetzt.
Alter.
Zug fahren, wie ein Auto, aber es fährt nur vorwärts und rückwärts. Eigentlich sollte das Ticket längst für 49 Euro da sein, und zwar deutschlandweit.
Als Starttermin war ursprünglich der 1. Januar vorgesehen.
Ja, das wissen wir doch alles schon. Und warum scheitert es jetzt?
Der Termin ist nicht zu halten. Dann war mal die Rede von März, jetzt ist der 1. April das angedachte Ziel.
Ja.
Es könnte aber auch der 1. Mai werden.
Ja, da habe ich mich schon drauf eingestellt.
Die Senatorin stellt jetzt aber selbst das in Frage. Start des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai in Gefahr. Aber in Deutschland wird nicht mehr getrödelt, oder, Herr Scholz?
I spoke of a new Deutschland-Geschwindigkeit.
Tja.
Es scheitert wegen Clickbait. Okay, das ist akzeptiert.
Jetzt nun endlich kommt. Oder das Ende der Wortspiele.
Heute Vorgabe des Fahrplans.
Wir wollen, dass viele Menschen mit uns das Leben in vollen Zügen genießen.
Die letzten Weichen sind gestellt. Das Deutschland-Ticket wird wohl auf
Ey, das sieht aus. Das sieht aus wie ein Bahnhof bei mir in der Ecke. Der ohne Scheiß mickrigste Bahnhof, den ich kenne. Der mickrigste Bahnhof, den ich kenne, ist, wie heißt das? Rückersbacher Schlucht Bahnhof. Der Name ist Programm, Leute. Google Maps. Naja, Adressen League Incoming. Ja. Der Bahnhof ist so mickrig. Okay, hier erkennst du ein bisschen, ja? Das ist der Bahnhof, da ist nix! Da ist nicht mal ein Häuschen. Das hier, das ist, da ist so ein Unterstand, wo du warten kannst. Du steigst den Karl auf die Karlgrundbahn. Hey, das ist hier um die Ecke, ja, ja. Das ist wirklich der mickrigste Bahnhof, den ich kenne. Der war früher sogar nur Bedarfshalt. Bedarfshalt, also du musstest du drücken, wenn du raus wolltest. Also es ist der mickrigste Bahnhof, den ich kenne. Ich bezweifle nicht, dass es noch mickrigere gibt.
Es wird wohl aufs Gleis gesetzt.
Licht am Ende des Tunnels. Lange schiene es, als verstünde man nur Bahnhof. Doch nun kam es zügig zu einer bahnbrechenden Expresseinigung auf dem Land und in der City. Die Länder steigen in das Ticket ein, müssen sich finanziell aber strecken, denn es ist die größte Änderung
was zum,
der Wartungsreihung.
Was?
In seinem Sparfahrplan will Minister Wissing sie aber aus
was,
der Reservierung
Was soll das sein?
Nennen. Gleichzeitig sagte er, wir schaffen dann das.
Mensch, das war Zugspitze. Grund für die lange...
Oh, das ist cringe, das kann ich mir da angucken. Außerdem wissen wir doch, dass wir nichts wissen. Wir wissen, dass wir nichts wissen, nämlich, dass irgendjemand Zweifel daran hat, dass es bis 1. Mai kommt. Allerdings alle sagen, es kommt bis 1. Mai. Ja, müssen wir abwarten. Das ist doch der Bahnhof hier. Nee, das ist ein anderer Bahnhof. Das ist ein anderer Bahnhof. Der sieht aber genauso aus. Wie viele Tabs ich haben kann. Ich habe noch mehr Tabs. Ich habe hier noch Tabs. Oh, habe ich gerade nicht. Und ich habe da noch Tabs. Guck mal, ich habe da noch welche. Und ich habe hier welche. Also, das reicht noch nicht. Und ich habe neben auf dem zweiten Bildschirm auch viele. Auf meinem iOS auch viele. Aber ehrlich. Seriously jetzt. Keck, wait. Ernsthaft. Wie soll ich denn sonst mein RAM voll kriegen? Wenn ich mit vielen Tabs. Ich meine, guck mal. Ich habe jetzt 13,8 GB RAM von 83. Und das ist nicht mal belegt. Das meiste ist im Voraus gecached, weil ich vielleicht irgendwas starte. Ich habe noch nicht mal eine VM laufen oder so. So, wie soll ich meine 64 GB RAM voll bekommen, wenn ich nicht wenigstens mal ein paar Tabs aufmache? So, also was können wir uns denn anschauen, das mehr? Arm yourself. Computer, was? Compute Plate ist hier.
And I'm test driving it in a...
Was ist das? Ein PoE-gepowertes Armboard?
Four-node cluster. This is the dev version, and Ivan from Uptime Lab sent four of these, a 4-bay 1U case, and two fan modules.
Ah, guten Oktura-Lüfter.
He's been testing 40 of these in a rack at JetBrains for months, and they're about to go live on Kickstarter.
But 40? 40 in einem, wie viel?
And they're about to go fan modules. He's been testing 40 of these in a rack at JetBrains for months.
40? Ja, das sind 40, das sind zwei Höheneinheiten. Das sind zwei Höheneinheiten, 40. Soll ich euch mal was sagen? Wahrscheinlich hat jeder ordentliche Epic oder Intel Server mit 2 HE mehr Rechenleistung als das. Ich bin skeptisch, ob das was bringt. Was ist denn da drin? Es wird auf jeden Fall stromsparender sein als die Intel-Kiste. Aber rechenleistungstechnisch fragwürdig.
And they're about to go live on Kickstarter. But what are these for? Besides wielding them like Leonardo in the Teenage Mutant Ninja Turtles, of course. But why build a cluster with these blades? And what good are they if you can't even buy a compute module 4 from Raspberry Pi? Do any alternative compute modules work? I'll get to all Rock those chip. Questions in this video. Last year I posted a video on an early alpha version of the board. Ivan redesigned almost everything since then and came up with this. And it looks gorgeous. The blade has an M.2 slot and is powered through this Ethernet connection up front.
Yeah.
The dev model has extras like a TPM
module. Wofür man das brauchen soll, aber wofür man alle Plates braucht, dass man in möglichst kleinen Platz möglichst viel Rechenleistung reinbekommt. Das gleiche, wofür man früher auch Plate Center und sowas verwendet hat. Wobei ich mich da halt frage, ob es Sinn macht, weil, also vielleicht aus Stromverbrauchssicht eventuell, aber eine fette 2HE Serverkiste mit irgendwie 48 CPU-Kernen haut das leistungstechnisch wahrscheinlich einfach komplett weg.
USB und HDMI Ports and physical switches for Wi-Fi and Bluetooth. At the front there are a bunch of LEDs.
Kannst du das 49 Euro Bahnticket im Chat schicken? Nee, habe ich jetzt nicht mehr. Du kannst aber einfach nach irgendwie Waluli Bahn oder so suchen. Das wirst du schon finden. Ansonsten kann es vielleicht jemand im Chat posten, weil es hat mir auch jemand im Chat gepostet vorhin. Ich bin zu faul, jetzt den Tab wieder aufzumachen.
A button and a couple NeoPixels. We'll get to those later. On the opposite end, there's a fan header. There's just this basic fan board that holds a 40mm fan in place, or, if you're lucky like me, you have this one-of-a-kind over-engineered edition fan controller. This.
Aber ich find's nice, dass es schon mal Noctua-Fans sind. Und ja, ich nenne die Dinger Noctua. Ich habe keine Ahnung, wie man die offiziell ausspricht. Das sind Österreicher. Also wahrscheinlich spricht man die eher Noctua aus als, wie sagen die Amis dazu? Noctua, nee, wie sprechen die jetzt aus? Noctua, sagen die, glaube ich. Noctua. Oh. Ansonsten.
This thing has another Raspberry Pi on it, in this case the
Noctua, sagen die? Nee.
Tiny RP2040 microcontroller, and it measures airflow temperatures and adjusts the fan speeds accordingly. It also has NeoPixels.
Was so besonders an den Fans ist, die sind teuer.
It, as far as just getting air to flow over the Pi goes, yeah, this is definitely overkill. But you don't need all the fancy magic. This
bei euch betonen alle das A, das O, also Noctua. Nee, das klingt doch bescheuert. Noctua.
Fan module works.
Das stimmt, die Noctua-Fans sehen kacke aus, aber die sehen eigentlich nur kacke aus, weil es so eine Cremefarbe mit Braunmischung ist. Das ist sicherlich nicht die Hipster-Farbgebung, aber die ist prägnant. So das verbinden die Leute mit Noctua. Die haben mittlerweile auch Lüfter in Schwarz und ich glaube, die haben mittlerweile sogar Lüfter, wo du so selbst tauschen kannst und solche Dinger. Also die haben Blenden in verschiedenen Farben und die Gummistücke gibt es in verschiedenen Farben auch.
Just fine too. Both these fan modules slide into the back of the custom 1U blade chassis, and the compute blades slide in the front side. And sliding one out while looking at the back, there's even a fancy limited edition signature straight for the compute blade's creator. But turning it back around, so you see these custom red heat sinks? Well, they work amazing, but look underneath. They're probably a nightmare to machine. I'm not sure whether these will make it to mass production, but they do work and look great. The Pis stayed under 42 degrees, no matter what workload I threw at them. Even without heat sinks, these blades supply
da bläst ja auch ein dicker Noctua-Lüfter durch.
Plenty of power and cooling for stable overclocking. Ivan's been running 40 of them for months in the lab where he works, and even running overclocked, there's been no downtime. But the compute blade packs in some extra features. The TPM and dev versions both come with an integrated Infineon TPM 2.0 module. TPM stands for Trusted Platform Module, and it can be used for secure embedded computing, especially paired with a Zimbit, which I'll get to later. This chip stores encryption keys and secure passwords, so someone couldn't steal a blade and get your data. Ivan went a step further and placed the chip under the compute module for better security. Even if someone got physical access to the blade, they couldn't break into the TPM without unplugging the compute module. That'd turn off power of the chip and ideally lock up.
Ich dachte, das ist onboard, das hat eine ARM. Ich dachte, das hat eine ARM-CPU aufgelötet. Das ist für den Raspberry Pi 4 Compute Module noch schlimmer. Dann sind die Dinge auch noch abfuck teuer.
All your data. Secure computing is a little more complicated than I can get into here.
Ach, das ist der Placeholder.
Raspberry Pi isn't perfect, but the compute module does offer some improvements for trusted boot and TPM that I'll touch on more in a future video. Continuing the theme of turning the Raspberry Pi enterprise grade, these blades also have two features that fit right in with other racked equipment. This pull tab at the front is hinged so it can press this front button, and these LEDs indicate SSD activity, power, and Pi activity. Plus, there's a front and top mounted NeoPixel you can program to do whatever you want.
Okay, that's
and
cool.
You can also turn off all the LEDs and software if you want.
Gut, dass RGB-Beleuchtung gleich integriert ist.
Python script uses the NeoPixels to display CPU temperature using different colors, and it also allows the LED to be used for locating the blade. If you have a bunch of these in a rack somewhere, finding a particular blade might be tricky. So you can trigger the NeoPixel, then when you find the right blade, press the button to dismiss it. So there's more to this board than meets the eye, but why? What would you even use these things for? Well, Ivan's original motivation was to get a bunch of ARM computers running for continuous integration testing at JetBrains. They build tons of software for developers, and they need to test them on Macs, PCs.
Okay, okay. Das ist ein Anwendungszweck, den verstehe ich sogar irgendwo. Wenn man ARM-Builds testen will, auf eigene Hardware. Das ist gar nicht okay. Das ist aber ein sehr spezieller Anwendungsfall.
Yes, even Raspberry Pis. And he's running 40 blades in 2U. That's 160 ARM cores, 320 gigs of RAM and up to 320...
Serious, Leute, seriously. Ein ordentlicher 2HE-Server lacht sich kaputt darüber. Gerade über 320 GB RAM. Da kriegst du deutlich mehr. Leute, wir hatten vor fast 10 Jahren schon Kisten mit 2 Terabyte RAM. Auch in Plate-Form. Natürlich war das Plate ein bisschen größer. Das hat zwar viele Kerne, aber wenn du dir eine fette 48-Kern-Intel-Kiste dahinstellst, hat das wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr Rechenleistung als das Ding. Aber gut, ich meine, das ist auch nicht der Anwendungszweck. Also rein rechenleistungstechnisch ist das, ja, ich glaube nicht, dass das groß Sinn macht. Aber für Testen von ARM-Builds, das verstehe ich. Okay, das ist ein äußerst spezieller Anwendungszweck. Glaube ich nicht, dass es den so oft gibt, aber dafür verstehe ich den Sinn.
Flash storage in 1U of rack space. That's actually useful for some people, like if you want a relatively low-power ARM cluster for testing or research. Considering they're only burning a few watts each, you could have 160 ARM cores under 200 watts in 2U
ja,
with
das
40
ist, NVMe. Das ist natürlich äußerst sparsam. So eine fette 2HE-Kiste, vor allem unter Last, die braucht deutlich mehr.
Drives. Beat that monster Ampere server from a few videos ago. And another advantage of running multiple smaller machines instead of a few large ones is resource isolation. If you host lots of small apps, there's a lot more security.
Hat er recht? Habe ich nicht dran gedacht. Dafür kann es durchaus auch Sinn machen. Ich meine, man kann auch einfach VMs nehmen, aber ja gut.
Isolating them on their own servers. Many modern security problems are due to people running more and more services on one system, sharing the same memory and CPU. But in my case, these blades make learning easier. I test open source projects like Kubernetes and Drupal. K3S in particular runs great on Pi clusters.
Ich mag die Ami-Aussprache von Kubernetes. Kubernetes.
Source Pi cluster setup that I've been working on for years. It has built-in monitoring so you can see your cluster health.
Leute, ist es bei euch Kubernetes oder Kubernetes?
In real time, and there are example Drupal and database deployments built in. I've
oder,
also
oder
tested Kuba storage clustering software like Ceph, which I also have in that Pi cluster project, so go check that out on GitHub, even if you just have regular old Pis.
Shit
up. It's just more fun to do this stuff with physical computers running right next to me
beim
on my desk.
Ist es Kubernetes.
And sure, I could run some
alles
VMs
klar.
On PC, but that doesn't give me bare metal control and physical networking. And performance per watt isn't bad at all if you're running
Kubernetes.
Certain workloads like web services. My cluster uses less than 30 watts running 4 NVMe drives under 100%.
Also, muss man immer sagen, Leistung oder Performance pro Watt, ich wollte, Leistung pro Watt kann ich schlecht sagen, das war ein bisschen missverständlich, aber also Performance pro Watt ist da natürlich besser als bei x86-Chart, weil da müssen wir gar nicht drüber reden.
Percent load, and it's quietly sitting here on my desk. But just running a bunch of Pis in a cluster is old news. Tons of people are running Pi clusters. The Blade, though, it takes Pi clustering up a notch. Ivan sent over some other accessories that he's been testing. This is a ZimKey 4, which is an additional hardware security module that plugs into this header on the Blade. It has encrypted storage, tamper sensors, and a real-time clock built in, and it turns the Blade into a fully secure compute node. Ivan also made a custom board using Zimbit's HSM4 security module. Using
was
that, he made this demo where if you pull out the Blade, it can react to that by doing things like automatically destroying sensitive data. And if you're drooling over
excellent.
The idea of secure computing on the Pi, well, make sure you're subscribed. You're not going to want to miss my video on this thing. Not even Redshirt Jeff can hack it. The rest of the world isn't standing still, though. Pine64 launched their own Blade, too. I haven't had time to fully test it out yet, but I did throw...
Okay, ich glaube, den Rest müssen wir nicht gucken.
There are 6 different OSs listed, even with a bulk order.
But okay, das ist tatsächlich mal eine Hardware, wo ich sagen würde, sieht auf dem Papier ganz cool aus. Sinnhaftigkeit in manchen Fällen da, aber so im Großen und Ganzen, weil die wollen ja auch auf Kickstarter und sowas, also die wollen ja quasi wirklich da großartig Business mitmachen. Ich weiß nicht, ob es da so viele großen Absatzmöglichkeiten für gibt. Aber gut, wenn sie es richtig gemacht haben, haben sie das natürlich auch vorher schon ein bisschen erforscht. Ja. Und was können wir uns, was haben wir denn? Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Welches Smart Home System kommt in mein Haus? 5 Ideen für meine eigene AI-Anwendung, Geschichten. Die Top, was für, wie komme ich denn da drauf? Ich verwende Oh My ZSH, Z, wie spricht man es überhaupt aus? Oh my Z-Z-Zisch oder ich verwende das überhaupt nicht. Aber das können wir tatsächlich mal gucken. Was sind denn die Top? Ich meine, die Oh my Z-Shell Plugins, die kann man ja zum größten Teil auch ohne Oh my Z-Shell verwenden. Kann man sich einfach rauskopieren. Gucken wir mal.
Oh my Zisch.
Zisch.
What's up everybody?
What's up?
Media. Yeah, I know it's not Zish. I don't think anybody calls it that, even though you know you want to. People call it ZSH or ZSH.
Ich sag Z-Shell.
Z-Shell.
Yeah.
So whatever
ich
you call it, it's just an alternative.
Ich sag nicht Z-Shell, ich sag richtig schön auf Deutsch ZSH oder Z-Shell.
To something like Bash.
Wir skippen das Video ein bisschen drüber. Wir gucken uns das jetzt nicht im Detail an, Leute. Keine Sorge.
Or are a developer, then you know
also.
What I'm talking about. And actually, it comes default on MacBooks now. You don't get back.
Right, so
the first plugin we're going to look at is ZSH Auto Suggestions, and it does exactly as it says. It auto suggests as you type.
Ah, ja, okay. Moment, dafür braucht man doch gar kein Plugin. Kann es ZSH nicht mittlerweile so? Ich glaube, ich weiß, was der meint. Du schreibst das Kommando und dann schreibt dir dahinter, was du normal, also was du noch schreiben könntest als nächstes, ohne dass du das Tab-Menü aufmachen musst. Ich gebe zu, das ist was ich nicht mag. Ich habe ja ein bisschen Fisch und so nebenbei immer ausprobiert. Das ist ein Feature, das gefällt mir nicht. Vielleicht muss man sich noch dran gewöhnen. Ich weiß, Fisch macht das automatisch und das hat mir nicht gefallen. Also ich drück Tab Tab und habe da eine Liste zum Auswählen. Vielleicht sollte ich es noch mal eine Chance geben. Können wir beim VM konfigurieren? Mal ausprobieren.
Based on things that you've typed in the past. So let me open up my terminal.
Mal gucken, ob es überhaupt das ist, was ich denke. Okay, es ist das, was ich denke. Dass der quasi, also ihr seht jetzt hier, guck mal, der schreibt.
So let's say I have to start typing.
Der schreibt, der fängt hier an, was zu schreiben. Und das, was hier dahinter kommt, schlägt ihm seine Shell vor, als vielleicht willst du, meinst du ja das. Jetzt kann er wahrscheinlich Doppelt-Tap oder was auch immer drücken oder Triple-Tap oder keine Ahnung, wie man das completet. Und das fügt es automatisch ein. Besonders cool ist natürlich, wenn sich das merkt, und ich glaube, das macht's, was deine häufig aufgerufenen Sachen sind, dann bist du deutlich schneller beim Tippen. Ja. Ich bin jemand, ich tippe nach Möglichkeit eigentlich gar nichts großartig ein. Wenn ich weiß, dass ich das Kommando schon benutzt habe, ich drücke eigentlich immer Steuerung R. Das zeigt nur die History an, kann auch sein. Es ist aber doof, wenn es die History anzeigt, weil dann lernt das nicht, was die meistbenutzten Kommandos sind, nur weil es das letzte war. Also es wäre schon cool, wenn das, ich glaube, das macht's auch. So, und das erste, was ich mache, ist Steuerung R. Steuerung R, also ich hätte jetzt nicht angefangen, Python zu schreiben, ich hätte geschrieben Steuerung R, PY, und dann hätte ich die letzten drei Vorkommnisse durchgetappt und dann passt das.
In the word Python, it's going to suggest the autocompletion of main.py, which I've used a lot. So if I want that, I can hit the right.
Okay, wir wissen, was es ist, also müssen wir nicht mehr weiter gucken.
Install something.
Kennen wir. So, was haben wir als nächstes? How to add plugin. Sudo?
Suggestions. The next plugin on the list is sudo. Now this one is really, really.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir für sudo für einen Plugin brauchen.
Really helpful. So if I'm typing something like, let's say I want to reboot my machine and I go reboot. Operations
no.
Not permitted because yeah. I have to run this sudo.
Okay, was man jetzt machen könnte, ist sudo schreiben und Ausrufezeichen dahinter machen. Das kann man machen. Ehrlich gesagt, ich mache das so gut wie nie, weil ich irgendwie immer nicht dran denke. Aber eine schnelle Variante wäre sudo Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen ist quasi den letzten Befehl nochmal einsetzen. Lass mal gucken, und jetzt?
So, I need to write sudo reboot and then I
ja, oder sudo Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Oder, was ich auch mal eine Weile hatte, ich hatte sudo auf underscore alias, das ging auch schneller. Ich glaube, das sollte ich wieder machen, das war sehr praktisch. Lässt sich einfach schneller tippen als sudo. Ich glaube, nee, das mache ich nicht mehr. Weil ich mir überlegt habe, es wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn man sudo schreiben muss, dass man sich auf jeden Fall immer im Klaren drüber ist, dass man jetzt Rootrechte sich holt. Deswegen habe ich es, glaube ich, wieder gelöscht.
Well, what if
okay,
it's a longer command,
also.
Like sudo systemctl restart some service. And I forget to put sudo and it's like you must use sudo. So you either have to hit the up key to put in your last command.
Wie gesagt, oder Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Sudo or something like that. It's just kind of time consuming. It's not a big deal,
ja.
But it is time
okay.
consuming. What the sudo plugin does is you actually, like, let me put reboot, you actually just hit escape twice and it adds the same.
Das finde ich cool. Da hätte ich nicht mit gerechnet, das ist eine gute Sache.
Command you just typed with sudo at the beginning. So let's say it was something like systemctl restart iterm. You know, it's not going to work because I don't have systemctl.
Escape,
but
escape.
Let's say I use that and it's like, you must use sudo. So instead of having to, you know, go up and then go back to the beginning here and type in sudo, it's just so easy to just say escape. Boom, there it
das
is.
Das ist cool.
So that's
das gefällt mir. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da was kommt, was mir gefällt. Das finde ich gut. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, du kannst dir sudo schreiben und Ausrufezeichen oder irgendwelche anderen Sachen sparen. Und escape. Seriously, das machst du nicht einfach aus Versehen. Du kommst nicht einfach aus Versehen auf Escape, Escape und drückst dann noch Enter. Das finde ich nice. Das glaubt, das muss ich mir aufschreiben. Das werde ich mal ausprobieren. Siehste, hat's doch schon gelohnt, sich das anzugucken. Das ist selbst wenn allen anderen Schrott ist. Du spammst Escape häufiger. Ja, wenn du aus dem Vim raus willst oder so. Aber in der Shell beim Eintippen? Eigentlich nicht. In der Shell spamme ich nie Escape. Also, das finde ich gut. Man kann es ja wahrscheinlich sogar umlegen. Das muss ich mal ausprobieren. Das klingt nice.
Pseudo. So, just add next. Pseudo at the beginning. Next.
Web Search. Okay, Web Search ist useless. Das mache ich nicht. Das klingt cool, dass man aus der Shell suchen kann, aber nachdem man eh im Browser, also man muss ja eh in den Browser, um sich die Ergebnisse anzugucken, also kann man die Suche auch im Browser machen. Ich hatte auch mal einen Google Search, alias in der Shell ist komplett sinnlos. Wie gesagt, ob du jetzt auf deine Shell gehst und eintippst, das und das suchen oder markierst und dann Search drückst, und dann geht ein Browser-Tab auf und du musst zum Browser switchen. Oder ob du zuerst zum Browser switcht und dann sagst, ich google jetzt danach. Du spammst immer Ctrl-C, ich spamme immer Ctrl-C, aber kein Ctrl-L. Ja, Ctrl-C mache ich auch laufend.
It says, let's say I'm sitting here and I'm like LS and I can't remember how to show. Well, there's my auto suggestions, of course, but let's say I can't remember how to show hidden files. And I'm like, I don't know what that is. Let's Google it. So I can actually Google this from the command line. So I can say Google ls hidden files.
Ja, das bringt nichts. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, dass es nichts bringt. Guck mal, der muss schreiben Google und dann muss er in seinen Browser.
And it's going to open a web page.
Siehste?
With just what I typed.
Siehste?
There it is.
Das heißt, der schreibt was auf der Shell, danach schreibt er den Suchbefehl. Das heißt, es ist sogar schneller. Ich wechsle einfach direkt in meinen Browser und gebe dann hier oben irgendwas ein zum Googlen. Google Cackle Emote. So. Also, das finde ich unsinnig.
Plugin number 4 is Copydir. And this simply copies the path of your current folder to the system clipboard.
Okay. Why not? Aber
now the use case for this is, let's say,
ich wollte gerade sagen, du kannst du Moskito, ich wollte gerade sagen, du kannst doch einfach PWD nehmen, aber
like CD Desktop, CD Python.
Ja.
What do I have in here? CD API. Let's say I'm all the way in this.
Aber wisst ihr, was cool wäre? Was mir gerade einfällt, wisst ihr, was cool wäre? Wenn es ein Copy-File-Name oder sowas gäbe. Also sprich, also was man ja manchmal machen muss, ist, man ist hier in einem Verzeichnis, ja, ich mache jetzt mal das Windows-Terminal auf, so, man ist hier in einem Verzeichnis, macht ls und jetzt würde man gerne sich den absoluten Pfad zusammenbauen zu, sagen wir, dieser Datei. So, und dann ist man hier am sinnlos rumklicken. Das ist, was cool wäre, wenn man sowas machen könnte hier. Was weiß ich, Copy File. Und dann macht er das direkt. Ja, du kannst das rausholen, ja, aber dann musst du es immer noch nach Xclip oder so pipen. Das wäre vielleicht ganz, ganz nice.
Das API Request Folder. And I'm like, I forgot to change something in my configuration, which is way back in desktop. Now, I could open another tab and do it like that, but a lot of times you just have to go back. Like, you have to cd... back to desktop. And let's say it wasn't just 3 folders, it's like 10 folders, and you're really deep, and you don't want to have to go all the way back and then, you know, maybe, you know, cd all the way back into this tree again. What Copydir does is it simply copies the path to where you're at the moment. So Copydir.
Okay. Das können wir skippen. Das ist nichts Dolles. Was haben wir als nächstes? Jetzt kommt vielleicht sowas. Copy File.
It's very similar. It's called copy.
Ah, nee, copy the contents. Ja, da kannst du auch das File ketten und nach X klippen.
File. Let's look at plugin number
copy
six.
Buffer. Komm dann.
So our sixth plugin is called
copy. Sag mal, wie viel copied der dann über seine Shell?
Copy buffer. This plugin binds the Control O keyboard shortcut and copies the text that's currently typed in the command line. So if I was
copies the text that is currently. Okay, das stelle ich mir wiederum ganz praktisch vor.
Here and I wanted to CD into A, B,
das stelle ich mir tatsächlich ganz praktisch vor. Du tippst irgendwas und dann kopierst du es. Das ist gar, normalerweise müsstest du es jetzt markieren. Die nächsten Plugins sind Paste Plugins, ja.
Let's say I was about to do this and I was like, oh man, actually I gotta go back and fix something. And I don't want to have to retype this in. I can just hit Control O.
Wisst ihr, was ich dafür mache? Ich mache einen Kommentar davor, dann ist es in der History und gehe dann in der History einfach 3 Stück nach oben, wenn ich fertig bin und hab's wieder da. Also man kann einfach einen Kommentar davor machen, dann wird's nicht ausgeführt, aber man kann mit Pfeil nach oben es wieder sich zurückholen. Das ist sogar besser, als es zu copy-pasten, weil meistens braucht man es ja in der Shell wieder. Wenn man es jetzt natürlich irgendwo anders braucht, dann okay. Du fügst immer ein Quote ans Ende des Commands und drückst Escape. Was macht das Quote am Ende? Das kenne ich so in der Kombination nicht. Was bringt das?
And let's say I cleared it. I did what I need to do.
Okay, next.
Then, all right, plug in
directory history.
Number 7 is dir history.
Das brauche ich nicht.
So this plugin adds
keyboard shortcut directory history. Okay, da gibt es ja komplett fertige Tools für. Ich muss ehrlich sagen, ich benutze einfach meine normale History. In meiner normalen History steht da drin, CD, bla blub. Okay, vielleicht relative Pfade, die dann nicht funktionieren, wo ich da bin. Okay, vielleicht ist es sinnvoll, aber also nichts, was ich jetzt irgendwie Keyboard-Shortcuts dafür mir merken möchte. Ach so, Matt. Ja, das ist clever. Na, Bash sagt dann so nach dem Motto, ich mache erst was, wenn die Quotes geschlossen sind. Und dann drückst du Steuerung C. Und dann ist es in der History, wenn du nach oben gehst, musst du nicht das erste Zeichen löschen, sondern sogar nur das letzte Zeichen löschen. Das ist cool. Das ist eine gute Taktik. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. ZFS, nicht ZFS, Alter. FZF ist ein sehr cooles so Tool für so Suchmenüs, ja. Passivfinder.
And then CD into API requests. Let's say I'm here and I want to go back to the.
Das kommentiert die aktuelle Zeile und macht dann New Line. Genau das. Das ist das, was ich auch mache. Ich mache einen Kommentar, also eine Raute davor und dann habe ich es in der History. Genauso mache ich das auch immer.
The Python folder. I would normally have to hit CD dot dot to go back.
Okay, das brauchen wir nicht. Okay, Reload von der Config-Datei. Da brauchst du doch kein. Also mal ernsthaft. Ein Reload von der Config-Datei, dafür würde ich doch kein Plugin installieren. Wenn ich das brauche, mache ich ein Alias. Okay, ich habe auch Aliase für Editieren. Ich habe ein Alias für meine Shell-Config, für die Vim-Config, für die E3-Config. Das ist dann so wie EV öffnet mir die Vim-Config, EI öffnet meine Dings. Aber den Reload, entweder mache ich den von Hand relativ schnell. Ich meine, du musst ja nichts anderes machen als Punkt, Leerzeichen oder Source, Leerzeichen, Basher C, ZSHC. Alternativ kannst du dir einfach ein Alias machen, Reload oder sowas, und es ist wieder da. Eats. Das Plugin hat wahrscheinlich auch noch ein Alias, ja. History, okay.
Alright, next plugin is the history plugin. So you might already know about the history command. If I type in history, it's going to tell me the history of my command.
Ja, und dann kannst du es entweder nach FZF pipen oder nach grep. Grep ist auch deutlich flexibler als irgendwas anderes. Da kannst du suchen, wie du lustig bist.
In the terminal, which it looks like I have 2600 something.
Das ist ja nix. Das ist ja, also 2600. Ich glaube, boah, ich müsste jetzt mal gucken, was ich auf der Arbeit habe, aber wahrscheinlich über 100.000 Zeilen oder so über die letzten Jahre.
Here in the history. Well, let's say I want to grep it. What you do is it says here, you know, history, and you pipe it to grep, and then you search for whatever you want. But this plugin gives you shortcuts. So I can actually say in HS, lets you search your command history. HSI lets you do it in a case insensitive.
Okay, du hast im Prinzip, das Plugin legt dir quasi einen Alias an für History nach grep. Ja, kann man machen. Alternativ, ich drücke STRG R und gebe HIST ein und dann habe ich schon was mit grep. Also, na gut, das ist, es ist useful, ja, aber da würde ich kein, okay, was haben wir noch? JSON Tools. Okay, das könnte jetzt was Interessantes sein.
There's a couple of things you can do that's really neat here, like URL encode or URL decode. Or you can check, hey, is this valid JSON? But what
das braucht man nicht. Man piped sein JSON einfach nach JQ und ist fertig. Das war's. Man braucht dafür kein Plugin. Next. Bonus vermerkt. Okay, ich muss sagen, das mit sudo fand ich cool. Der Rest ist relativ... Ich meine, es sind ja seine Lieblings-Plugins. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber der Rest erscheint mir relativ unsinnig. Fünf Stunden Linux-Server, Leute, das gucken Linux wir jetzt nicht an. Ich will bloß mal gucken, was die da machen.
Any other partition that you want to install it with RPM, we would have a problem.
Alter, wie alt ist denn das schon? Ah, nee, das ist ein Fedora. Kein Wunder, dass das so alt aussieht.
France,
das ist ein Ubuntu.
Press Enter. It's going to be 4 and 5. It's going to be turned on. But we can do it individually, too. Easier to use for making it all. So that it be- so that-
okay. 5,5 Stunden Linux-Server-Kurs. Ich meine, wenn der was taugt, kostenlos, ist das... Hut ab erstmal fürs Aufnehmen, ja. Zeig mal JQ. Du hast einen JSON, das pipest du nach JQ und dann kommt es schön formatiert raus. Du benutzt PowerShell unter Arch Linux. Ja, kann man machen. Ich meine, das Ding ist mittlerweile cross-Plattform verfügbar. Und PowerShell ist eine wirklich coole Automatisierungs-Shell. Muss aber sagen, als interaktive Shell zum täglich Benutzen und drinne tippen, gefällt mir PowerShell nicht. Da finde ich es zu umständlich. Und da finde ich den klassischen Shell-Ansatz mit Pipes zwischen Programmen, wo einfach nur Text durchgeht, sogar angenehmer. Für irgendwelche Automatisierung oder so ist PowerShell eine super Geschichte. Wobei ich viel zu wenig Automatisierung in dem Sinn habe auf meiner Linux-Kiste, dass ich PowerShell lohnen würde. Ich habe ein paar Bash-Skripts, die ein paar Sachen machen, so Hintergrund setzen oder so, aber das war's auch. Ja, also PowerShell bin ich kein großer Fan von für täglich benutzen, aber wenn's für dich gut funktioniert. Ich sag ja, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Tools oder Hersteller unnötig zu fanboyen. Man sollte das nehmen, was am besten funktioniert. Und das kann durchaus auch was von Microsoft sein. Oh, Leute, es ist 22 Uhr. Fuck. Wir haben noch Zeit. So, jetzt nicht mal gucken. Drucker schreibt meine Hausaufgaben. Microservices sind überbewertet. Das ist ungefähr, wie wenn ich so sage, PC-Gehäuse sind überbewertet. Eiswürfel sind überbewertet. Es kommt auf den Kontext an. Also ja, man muss nicht alles als Microservice machen. Es ist sogar relativ blöd, alles auf Teufel komm raus als Microservice zu machen. Ich meine, warum sollte ich zum Beispiel das Programm, was mir meine Emotes anzeigt, als Microservice machen? Das ergibt keinen Sinn. Das ist eine Desktop-Anwendung mit ein bisschen HTTP-Requests, dass ich es auch vom zweiten Server, vom zweiten Rechner aus bedienen kann. Manchmal macht es Sinn und manchmal nicht. Ganz einfach. Man darf auch nicht vergessen, wenn man alles als Microservice macht und jeden Furz auslagert, da blickt ja kein Sau mehr durch. Das macht es ja auch unnötig von der Architektur her oftmals kompliziert. Also wenn es eine simple Anwendung ist, sodass das gar nicht erforderlich ist. Und auch komplexere Anwendungen muss nicht zwangsläufig sein. Es macht es auch teilweise deutlich schwieriger zu finden jetzt, wo irgendwelche Abhängigkeiten und Bugs sind, weil das alles, das triggert das und das triggert dann das und an dem Service davor ist dann vielleicht ein Zeichen reingekommen, was da irgendwo einen Fehler auslöst. Ja, das macht es unnötig kompliziert, aber es kommt halt drauf an, was man machen will. Das kommt ganz drauf an, was man hat. Sag ich ja. Es gibt nicht die Anwendungsarchitektur, die einfach für alles immer gut ist. Man muss gucken, was man machen muss. Dashboard für die Heizung. Tja, ich habe kein Dashboard mehr für meine Heizung. Ich habe es jetzt nur noch im Home Assistant drin. Ich habe keine Heizungshistory mehr im Grafana. Aber 9 ist 22 Uhr, ich muss pennen. Wupp. Sleep muss ich jetzt machen. Ja, warum habe ich das eigentlich noch nicht als Emote drinne? Was genau habe ich hier offen? Was passiert, wenn ich zwei Bilder auswähle? Hä? For item selected. Leute, ich verstehe den Sinn von Windows-Anwendungen wieder nicht. Okay, ich könnte jetzt die selecten und dann könnte ich mir die in groß angucken, oder wie? Guck mal, das ist fast schon eine Animation. Du verstehst den Sinn nicht hinter zwei Kontextmenüs. Du meinst, dass du das hier hast? Tja, das liegt daran, weil das hier ein neues Menü ist und Microsoft dachte, oh, das neue ist viel cooler. Allerdings ist das wahrscheinlich irgendeine UWP-App oder so. Und die ganzen alten Programme, die sich hier drin integrieren, die sind natürlich nicht hierfür angepasst. Vielleicht geht das gar nicht richtig. Deswegen mussten sie das alte noch mitliefern. Was das ist? Microsoft-Schrott. Dass es das überhaupt gibt, ne? Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach das alte Menü ein bisschen schöner designt hat. Man hätte das ja durchaus ein bisschen 2023 mehr machen können. Ja, größere Schrift und oh, vielleicht hier ein bisschen, man die Icons skalieren dann vielleicht nicht richtig. Das hätte man alles machen können, aber so. Das ist wirklich wieder die billigste Lösung, die eingefallen ist. Leute, ich gehe jetzt aber ins Bett. Wir sehen uns morgen. Bis dann, macht's gut. See you.